Die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen, heute unser Thema Erdkunde. Ich habe einen Dirke Weltatlas aus dem Westermann Verlag vor mir liegen, und zwar in der Ausgabe 1984-85. Da ist also Deutschland noch geteilt und die Grenze drin, wobei uns interessieren heute eher die physischen Karten. Also Gebirge, Flüsse, Seen, aber vor allen Dingen die Gebirge, und derjenige, der uns da auf den neuesten Stand bringt und weiß, wo die Wanderrouten verlaufen, das ist Manuel Andrack, und er ist uns aus Saarbrücken zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Andrack.
Ja, hallo, guten Abend.
Wir freuen uns, dass Sie mit dabei sind, übrigens mit im Studio. Neben mir sitzt noch Markus Franja, unser Onliner, und ich bin Christian Schütte. Herr Andrack, Sie sitzen in unserem, in unserem kleinen Landesstudio in Saarbrücken, und das ist, glaube ich, ganz schön gelegen. Sind Sie dorthin gewandert?
Hatte ich eigentlich vor, habe mich aber dann doch faulerweise hier hochfahren lassen. Ich habe ja immer noch keinen Führerschein. Hier kann man aber auch wunderbar hinwandern. Das ist ja hier ein traumhafter Berg, der Hallberg, mit einem Schloss des saarländischen Altindustriellen Herrn Stumm. Und da residiert jetzt der Intendant des saarländischen Rundfunks. Und im Torbogen davor, da sitze ich jetzt gerade unterm Dach und schaue hier auf schicke Bäume.
Wunderbar. Wie lange ist da dieser Wanderweg vom Fuße der Stadt oben auf den Berg herauf, den Sie sich jetzt gespart haben und mit dem Auto gefahren sind?
Das geht 10 Minuten. Also die Bushaltestelle unten am Fuße des Berges ist mal 10 Minuten ruckizucki oben. Aber ich fand das sehr interessant in Bezug auf Gebirge, dass Sie sagten, es gäbe da Neues. Da gibt es neuere Gebirge, die ich nicht mitbekommen habe. Gibt es da Gebirgs-News oder was?
Nein, aber ich meine, wir kennen das ja aus Mallorca oder so. Da ist dann wieder ein Großgrundbesitzer, der sagt, nee, hier bitte keine Wanderer mehr durch, zieht den Zaun. Ich weiß nicht, wie sieht das in den Mittelgebirgen aus? Die haben Sie ja nun ausgiebig bewandert. Sie haben ja auch Wanderführer geschrieben. Müssen Sie die Strecken vielleicht auch nochmal abgehen in regelmäßigen Abständen, um rauszufinden, ob da die Pässe noch passierbar sind und die Wege in Ordnung?
Das müssen andere Leute machen. Also ich denke mal, die Wege, die ich beschrieben habe. Ich würde eher einmal sagen, dass ich Wanderbücher geschrieben habe, nicht Wanderführer. Wanderführer sind halt dann doch Bücher, die sich um eine Region kümmern und da sehr viele Wanderungen aufführen. Ich hatte dann doch einen ganzheitlicheren Ansatz, sage ich mal. Aber diese Probleme gibt es natürlich durchaus auch in Deutschland. Also es gibt ja diese sogenannten Premium-Wege, also die Wege, die ganz toll sein sollen und eben auch da lang gehen sollen, wo die Natur am schönsten sind. Und da gibt es immer wieder Probleme, in der Tat mit Grundbesitzern, die sagen, oder Jagdpächtern, also hier bitte nicht durch, das geht so nicht.
Und die setzen sich dann auch durch?
Da wird halt dann auch mal ein Gericht bemüht, ja, und dann gibt es halt inoffizielle Wege, und dann weiß man eigentlich, kann man jetzt hier aber auch gerade ausgehen, aber offiziell muss man hier drum rumgehen, und das ist alles so eine Grauzone.
Ich kenne das bei meinen Eltern aus dem Taunus so, da gibt es oft so, dass da irgendwelche also Bürgerinitiativen oder so irgendwelche Brücken praktisch wild bauen, Punkrock über den Fluss drüber, und dann beschweren sich auch irgendwelche Anwohner, dass die ganzen Wanderer diese Brücken nehmen, und dann reißen sie die wieder ab, und das ist so eine richtige, das geht dann über Jahre hinweg, bis dann irgendwelche Städte beschließen, offiziell eine Brücke zu bauen, oder und meistens ist die dann halt an einer ganz bescheuerten Stelle, dass man halt viel, viel länger laufen muss. Aber das, ja.
Wahnsinn. Ja, ja. Brückenkrieg im Taunus, kannte ich noch nicht.
Nee. Am gefährlichen Liederbach, also da braucht man auch eine große Brücke.
Cool. Vielleicht waren doch die Biber am Werk und nicht die Punkrocker.
Ja. Oh, die habe ich zuletzt gesehen. Also der Biber ist ja eher ein scheues Tier, aber ich habe ihn ich war bei Biber-Watching eingeladen hier im Saarland. Das war schwer spannend mit so Naturschützern. Und die kommen ja erst im Dunkeln raus, dementsprechend sieht man noch nichts. Ne? Und das war so, da hinten, da ist einer. Und ich so, wo denn? Ja, hier, Fernglas. Und ich sah nur so einen Schatten und konnte mir vorstellen, dass das so ein Biber ist. Man sah aber in der Umgebung, dass er fleißig an den Bäumen zugange war. Also das ist wirklich, wie man sich das vorstellt im Klischee, dass die da so quasi kegelförmig abgenagt sind.
Stichwort Saarland, Herr Andrack. Sie waren lange, lange Jahre in Köln, sind ja auch geboren und aufgewachsen.
Kölsche Jung.
Ich muss Ihre Geschichte nicht wiederholen. Redaktionsleiter bis 2009, glaube ich. Bis 2008 bei Harald Schmidt und Pocher dann zuletzt. Und jetzt im Saarland, was machen Sie da denn?
Naja, es gibt ja prinzipiell zwei Gründe, den Wohnort zu wechseln. Der erste ist der Job, der zweite die Liebe, und bei mir war es Letzteres. Okay. Noch Fragen?
Das ist im Zweifel auch der bessere Grund.
Ja, ja, natürlich. Mir fehlt nur wegen der scheiß Kohle irgendwie rumzuziehen. Nein, aber das ist, ich finde, ich fühle mich hier sehr wohl, weil ich merke, dass die Saarländer doch immer noch sehr viel von 103 Jahre preußischer Rheinprovinz in sich haben. Also die sind von der Mentalität doch sehr rheinisch, finde ich. Sehr kommunikativ, trinken gerne, singen gerne und das ist ein lustiges Völkchen hier.
Sehr gut essen kann man da, habe ich gehört immer. Ne?
Absolut.
Das wäre sehr französisch schon. Ja.
Mhm. Ja, wobei, man muss gerade noch nicht mal nach Frankreich rüberfahren. Also hier gibt es wirklich, also hier lerne ich gerade Spitzenküche schätzen. Also so wäre ich irgendwie im Rheinland, da ist auch in Bergisch Gladbach, sonst gibt es auch so diese beiden Top-Restaurants. Aber da wäre ich irgendwie nie auf die Idee gekommen. Und hier kommt man da gar nicht dran vorbei. Das ist irgendwie 300 Meter neben dem Bäcker bei mir, neben der Aral-Tankstelle, ist halt der beste Koch Deutschlands. Da muss man mal hingehen. Ne?
Mhm. Welche kulinarischen Highlights haben Sie mitbekommen schon?
Ja, wie gesagt, bei Klaus Erfurt, dem Mann neben der Aral-Tankstelle, da habe ich schon gegessen. Ist einer von 2-3-Sterne-Köchen hier im Saarland. 9 gibt es ja insgesamt nur in Deutschland. Und das ist schon echt klasse. Also was man da hingesetzt bekommt, ein Menü, das hat man vorher so noch nicht gegessen. Also da war ich wirklich sehr, sehr überzeugt.
Und was ist der Saarländer so, was man im Rest Deutschlands nicht isst?
Naja, man muss ja unterscheiden. Also es gibt halt wirklich diese von Frankreich beeinflusste Haute Cuisine und es gibt natürlich deftiges saarländisches Essen. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan von so Lioner, ja, in allen möglichen. Lioner Pfanne, Lioner pur, Lioner, das ist so diese Kringelfleischwurst, ja. Also ich würde sagen Fleischwurst dazu, aber hier ist es die Lioner und die ist Kult. Die muss man, also Lioner Schwenker, ja, also hier wird ja nicht gegrillt. Im Reich, ja, so heißt es immer, also man denkt immer erst, huch, laufen hier viele Nazis rum, nein, für den Saarländer sind alle im Rest Deutschland noch aus dem Reich, ne? Weil man hat ja hier diese eigene Identität, bis 57 war man ein eigener Staat. Und ja, da gehört dann eben auch dazu, dass im Reich, in Restdeutschland wird gegrillt. Das sind diese Holzkohlengriller, wie da hier verächtlich gesagt wird. Und im Saarland wird geschwenkt. Ja, da ist ein Rost, so heißt das. Und da liegt der Schwenker. Also es gibt drei Schwenker. Es gibt das Gerät Schwenker, das ist auf so einem Dreibein, ist der Grill befestigt. Es gibt den, der davor steht, der heißt auch der Schwenker. Der Mann, also ich habe mich umgehört, noch nie angeblich ist eine Frau beim Schwenken gesichtet worden. Und das Fleischstück, was da drauf gelegt wird, heißt auch der Schwenker. Der Schwenker, das ist meistens so ein Schweinenackenstück.
Auch das ist so. Ja. Kann auch zu Verwirrung kommen oder so, dass da nicht was vertauscht wird mit wer da auf
dem Grill. Ja, genau. Irgendwie. Der Schwenker schwenkt den Schwenker auf den Schwenker, genau.
Herr Antrag, halten wir mal fest, Sie fühlen sich wohl im Saarland, Sie essen, was Ihnen schmeckt, Sie schreiben Bücher über Ihr Hobby, das Wandern, über den FC und über die Ahnenforschung, haben Sie auch ein Buch geschrieben. Kann ich das so zusammenfassen, Herr Andrak hat eine Lebensmaxime, die heißt, ich tue nur noch das, was mir gefällt und was mir Spaß macht.
Ich habe privatisiert. Nein, Quatsch. Nein, so ist es nicht. So ist es nicht. Ich mache auch was Ordentliches, zum Beispiel Fernsehsendungen für den Saarländischen Rundfunk. Nee, aber worüber sollen wir denn sonst schreiben? Also selbst Romanciers tun gut daran, ob sie jetzt Uwe Tellkamp heißen oder Thomas Mann, über das zu schreiben, was sie am besten kennen. Der eine über Kaufmannsfamilien in Lübeck und der andere über die bourgeoise Vergangenheit der DDR. So, man sollte über das schreiben, was man kennt und was man liebt, und das, genau das mache ich.
Und beim Saarländischen Rundfunk, da gibt es jetzt eine Reihe über Sie, wie Sie zum Saarländer assimiliert werden oder sich assimilieren.
Ach, lernen, ich würde lernen sagen. Ja, die ist aber abgeschlossen. Das war irgendwie im letzten Frühjahr, ich werde Saarländer. Da habe ich halt eben genau mir das alles drauf geschafft. Also was muss man können? Okay, schwenken muss man können. Und Saarländisch habe ich versucht zu lernen. Wobei ich dann wieder erfahren habe, es gibt eigentlich kein Saarländisch, sondern es gibt Moselfränkisch und Rheinfränkisch, das sind schon mal zwei Dialekte. Naja, und das war irgendwie ganz launig. Und beim Ministerpräsidenten habe ich mich erkundigt, was ich denn wählen soll. Da stand ja noch die Landtagswahl davor. Ich habe mich aber auch bei der Opposition, der damaligen und heutigen, auch noch erkundigt. Also das war irgendwie ganz nett, ja.
Die Redaktionskonferenz hier auf D-Radio Wissen heute mit Manuel Andrak, zugeschaltet aus Saarbrücken. Und Herr Andrak, Sie haben die Musik für heute Abend ausgesucht. Und als erstes stehen hier die Ärzte.
Mhm. Ja, eine Gruppe, die wirklich sehr wichtig für mein Leben ist. Also ich war 1983 auf dem ersten Ärztekonzert überhaupt in Köln. Da waren noch 50 Mann im Publikum. Und hab so, ich meine, das ist jetzt auch schon wieder 27 Jahre her, hab die Jungs halt verfolgt bis heute, gehe immer noch gerne zu den Konzerten. Und da es mir meinen Job bei Harald Schmidt ermöglicht hat, sie dann auch näher kennenzulernen und sogar mit ihnen zu musizieren. Ja, wir haben im Studio mit der Harald Schmidt Show Werks, mit dem Harald Schmidt Show Werks Chor mit den Ärzten schon zusammen musiziert. Ja, deswegen ist dieser Kontakt nie abgebrochen und die machen richtig geile Musik. Und gerade die letzte Platte, von der, glaube ich, der Song ist, den wir jetzt gleich hören, die ist richtig fein wieder geworden.
Und dann ist es wirklich sehr schnell vorbei. Vorbei ist vorbei. Was nehmen Sie mit aus diesem Titel textlich? Herr Andra?
Ja, eine gute Zeit haben und klammer dich nicht so sehr an gestern, finde ich irgendwie klare Aussagen, würde ich jederzeit unterschreiben.
In der Tat. Herr Andrak, bevor wir es wahr machen, ich habe ja schon angedroht, ich habe hier meinen Atlas liegen.
Großartig, genau die gleiche Ausgabe habe ich auch, vielleicht sogar ein paar Jahre älter, also wirklich in der Schule, in der Mittelstufe wahrscheinlich zugelegt, Ende der 70er, Anfang der 80er, braucht kein Mensch einen neuen mehr, ja, man weiß noch, wo Jugoslawien ist, das großsowjetische Reich, nein, also das die kann man sich auch wegdenken, die Grenze.
Ja, diese dezenten politischen Veränderungen, Hauptsache die Gebirge sind drin.
Ja, absolut, genau. Wesentliches ändert sich nicht. Ja, so, ja, kommt jetzt der Test an die Tafel.
Nee.
Vor der Sendung hieß es, ich muss an die Tafel. So.
Genau. Ja. Genau. Ja, nee, das machen wir aber noch nicht.
Okay.
Das machen wir noch nicht. Erstmal raten wir hier noch gemeinsam. Wir lösen unser Rätsel auf, aber vorher. Genau. Vorher machen wir noch was anderes, denn, okay, bevor es jetzt ganz durcheinander geht, wir verlosen
Habt ihr einen Plan? Habt ihr einen Plan von der Sendung? Oder
ja, wir haben...
Kann ich helfen?
Nein. Ich habe hier ein wunderhübsches Buch vor mir liegen. Baumhäuser, neue Architektur in den Bäumen. Kann man also gebrauchen, wenn man keinen Atlas dabei hat und nicht sich verläuft. Vielleicht kann man in einem Baumhaus übernachten oder so. Ich weiß nicht, wie ich jetzt die Brücke kriege. Auf jeden Fall... das haben wir heute unseren Hörerinnen und Hörern mal vorgemacht, wie man so ein Baumhaus baut. Und das dazugehörige Buch, das wollen wir verlosen. Das hängt mit unserem Rätsel zusammen, was wir dann danach hören. Aber erstmal hören wir uns das an, wie das eigentlich geht. How to build a Baumhaus.
Die Grundlage.
Grundlage für jedes richtig gute Baumhaus ist natürlich der richtige Baum. Am besten eignen sich hierbei Laubbäume wie die Linde, die Eiche, die Esche oder die Buche. Das sind nämlich besonders langlebige Bäume. Von Nadelbäumen ist hingegen abzuraten, da diese häufig harzen und ungünstige Verästelungen aufweisen. Und noch was Wichtiges vorab, man sollte den sogenannten Baumbruchcheck machen. Ein Test, ob der Baum auch schön vital ist und die Äste stark genug sind.
Die Planung.
Besonders beliebt unter den Baumhausbauern ist die sogenannte Rundbauweise. Der Stamm ist in der Mitte und man baut das Haus einfach kreisförmig herum. So entstand zum Beispiel auch das 117 Quadratmeter große Baumhaus Neuhof in der Schweiz. Generell empfehlen die Baumhausexperten aber eine freie Aufhängung. Heißt, das ganze Haus wird über Seile und Kordeln fixiert und baumelt dann frei im Baum herum. So muss man keine Nägel in den Stamm rammen und verhindert, dass der Baum unnötig verletzt wird. Nächster Schritt.
Der Baumarkt.
Das können Sie jetzt auch für sich zu Hause nutzen.
Mit dem Super Mikrofaserhandschuh wird alles im Haus in kürzester Zeit picobello.
Das Wichtigste im Baumarkt sind die Bretter.
Sagen wir, die günstigsten Bretter sind einfach Fichte, Tanne, Kieferbretter, die eben ungehobelt, die man dann super verwenden könnte. Und wie gesagt, 19 mm ist das Minimum, was man braucht, damit auch dort einigermaßen tragfähig ist.
Für die Seitenwände eignen sich dieselben Bretter. Aufs Dach packt man am besten eine dicke Dachpappe. Damit alles zusammenhält, braucht man noch Schrauben.
Ja, das sind hier alles Spackschrauben. Wir sagen auch Spanplattenschrauben oder so dafür. Gibt es in verschiedenen Größen, 40, 60, 80, verschiedene Dicken. Da würde ich mir natürlich die Qualität so raussuchen, dass ich halt das Holz nicht direkt zum Spleißen bringe, also nicht zu dick.
Eines der größten Baumhäuser der Welt hat zum Beispiel 285.000 Schrauben verdreht. Gut, das Haus ist auch über 10 Stockwerke hoch und hängt nicht nur an einem Baum, sondern gleich an 5. Für ein normales Einzimmer-Küche-Bad-Baumhaus braucht man also in der Regel...
Im Schnitt liegt man immer so um die 200, 220 Euro mit Farbe, kommt man gut mit weg.
Die Konstruktion.
Hat man alle Materialien zusammen, geht's dann wieder in den Garten. Am besten auf den Rasen. Hier lässt sich nämlich alles in Ruhe verschrauben. Die Bodenbretter mit den Seitenwänden und schließlich das Dach. Lässt man sich übrigens professionell ein Baumhaus bauen, dann kostet das zwischen 18.000 und 150.000 Euro. Die Weltrangliste der Baumhausbauer führen momentan die Amerikaner an. Zum Abschluss muss das Haus noch in den Baum gezogen werden, am besten mit ummantelten Schwerlastgurten. Ist das Haus dann zu schwer, helfen Bodenstützen aus. Einmal kräftig hoch und runter springen, Strickleiter dran und...
Ja, vielen Dank an Thilo Jahn für diese Instruktionen. Herr Andrak, jetzt wissen Sie, wie es geht. Jetzt können Sie eigentlich nach der Sendung um 20 Uhr nebenan in den Wald, neben dem Funkhaus und können sich da mal so richtig austoben.
Genau, also das Wort, was ich mir notiert habe, ist Baumbruchcheck. Übrigens auch wichtig beim Wandern, gerade nach Stürmen. Das sollte man irgendwie erstmal checken, ob man da unter den Bäumen überhaupt durchgehen sollte. Baumbruchcheck.
Ja, wissen Sie, wie man das ganz genau macht, den Baumbruchcheck?
Nee. Ja, ich habe ich jetzt auch nicht erfahren in dem Beitrag, oder?
Aber das wahrscheinlich ist wichtig. Man muss sich wahrscheinlich draufsetzen. Und wenn er dann unter einem zusammenbricht, dann ist es gut, dass man nicht drunter durchgegangen ist. Vermute ich jedenfalls mal. Vielleicht steht das auch in unserem Buch, was wir jetzt verlosen. Nämlich, ich habe es ja eben gerade schon gesagt, Baumhäuser heißt es und im Untertitel Neue Architektur in den Bäumen. Und wir verlosen es, beziehungsweise es bekommt der Gewinner unseres heutigen Spielraums, unseres Aerobic Rätsels. Und das hören wir uns jetzt noch einmal an, Herr Andrak, dann können Sie auch noch mal mitraten.
Okay.
Es steht unter dem Motto, oder stand unter dem Motto, und Sie sollen nicht zueinander kommen. Also man hört 8 Einspieler und die muss man jeweils paarweise sortieren und das ist immer ein Paar, Plus und Minus, sozusagen Menschen oder Dinge, die sich abstoßen, die irgendwie nicht zusammenpassen und das müssen wir jetzt noch mal zusammen rausfinden.
Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer.
Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer. Bis dahin schaffen es viele noch.
Und so weiter und so fort.
Also singen kann ich sie nicht wirklich. Keine Ahnung.
Mal ein Wort zur erfolgreichen Unternehmerin. Ich bin ja nun eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen dieser Republik. Diese Zeitschrift ist schuldenfrei. Die meisten Leserinnen heute, die neu zukommen, sind jung. Das zum Thema Erfolg und Unternehmerinnen.
Ohne Blutvergießen geht der Aufstand zu Ende. Und nur wenig später verkündet Radio Tripolis die Absetzung des Greisenkönigs Mohammed Idris al-Sanusi. 8 Tage später stellt sich der 27-jährige schwarzlockige Oberst als Vorsitzender eines 12-köpfigen Kommandorates der Revolution vor.
In today's broadcast we look at different ways of saying hello. Hello, nice to see you.
Hi, nice to see you too.
Und du siehst Leid pur und seine Jahre vergehen wie auf einer scheiß Uhr. Er scheißt auf Up and Downs, es gab nur Tiefen, keine Höhen. Sein Leben war ungenießbar und nicht schön.
Miep, miep. Miep, miep. Miep, miep.
50% of business is psychology. The crisis revealed that there is a need for more governmental regulation. In my mind, Globalization and market economy are in the visible.
Ja, soweit unser akustisches Rätsel. Und jetzt versuchen wir mal zusammenzubringen und auseinanderzuklamüsern, was da nicht zusammengehört. Herr Andrak, haben Sie was erkannt?
Also ich würde mal sagen, eindeutig Alice Schwarzer kontra, weiß ich nicht, ob das Bushido war oder irgendwie.
Yep. Alice Schwarzer kontra Bushido, genau. Das war ein Pärchen.
So, dann würde ich mal Englischunterricht vom Feinsten, von der BBC oder weiß ich nicht was, entgegen dem Gestammel. Ich glaube, es war der ehemalige baden-württembergische Ministerpräsident, kann das sein?
Bingo, ja genau, jawohl, richtig. Englischkurs versus Herrn Oettinger.
So, jetzt wird's kompliziert, weil ehrlich gesagt habe ich mir nur 7 Einspieler notiert. Irgendwas habe ich wohl verpennt. Also da war noch die DDR-Hymne, irgendwas mit Miep Miep und Tripolis. Und wie ich das jetzt zusammen oder entgegenkriegen soll, da habe ich keine Ahnung.
So, Moment, DDR-Hymne. Ja, nein, nicht ganz.
Nicht? Morgenrot, was ist denn Ditte? Kannte ich nicht.
Könnten Sie vielleicht kennen als, naja, obwohl Sie sind im Mittelgebirge und nicht so sehr in den Alpen unterwegs gewesen. Es ist die Schweiz.
Ach, ja. Echt? Mhm. Ja, ich liebe die Schweiz, aber anscheinend kenne ich die Hymne nicht. Okay. Die Schweiz, okay, und die Schweiz erklärt natürlich Gaddafi den Krieg oder umgekehrt oder irgendwie war das so.
Ganz genau, also Schweiz das Gegensatzpärchen. Und Libyen, das ist auch das Gegensatzpärchen.
Ja, und jetzt war aber noch irgendwie Miep Miep, das war doch irgendwie diese Maus, oder, die da so rumrennt.
Die schnellste Maus von Mexiko, ne? Nein, ja, nee, die war es nicht, aber ein ähnlich schnelles genau. Tier.
Aber ja, ich habe da jetzt nichts mehr gehört. Von daher kann ich den Gegensatz nicht herstellen.
Okay, Roadrunner. Roadrunner genau, machte Miep Miep und dann haben wir noch einen Kojoten gehört.
Genau, das sind auch die Comics von derselben. Ja, aber es war schwierig. Ja, ja. Ja.
Mädels, kommt mir nicht mit Tieren, ja. Also, Tiergeräusche, da hab ich weggehört. Ich dachte, das wäre der Trainer-Jingle.
Vor allen Dingen, die sind immer so schnell weg, ne?
Wenn okay, sie scheiße, hab nichts gewonnen. Und nun?
Ja. Aber wir hatten ja einige Hörer, die richtige Lösung parat hatten.
Und die Kojoten erkannt haben.
Ja. Und jetzt würde ich es einfach sagen, Sie sagen mal Stopp und sind unsere Glücksfee und wir haben hier unsere richtigen Einsendungen in einer Art Lostrommel, die okay. Markus Franja vor sich hat. Und Moment, um das Ganze noch stimmungsvoller zu machen, gehe ich mal in die Studioecke und schlage den Gong.
Genau, das ist ohne Gong geht das nicht. Ja. Sekunde. Ui. Also, wunderbar.
Dreh, Stopp.
Okay, und lass mal nochmal schauen, ob hier alles stimmt. Ja, und der Gewinner ist Matthias Heberle aus Zürich.
Ach, mein Cousin, warte. aus Zürich, dann kannte der das natürlich. Der kann das alles. Da kennt der Kojoten und seine Hymne kennt er auch, ja.
Genau.
Bergvölker,
die hat wahrscheinlich auch schon mal einen Biber gesehen oder so, im Gegensatz zu ihnen. Ja. Vor ihnen laufen die immer weg. Wunderbar.
Aber warum hört der Deutschlandradio in Zürich?
Tja, das... Naja, wir sind ja sozusagen weltumspannend, weil digital verbreitet.
Cool.
Und gar
cool.
Nicht auf UKW. Und insofern, spielen dann auch die nationalen Grenzen gar nicht so eine große Rolle. Wunderbar. Bis zu den Nachrichten hören wir noch ein bisschen Musik. Ja, aber die ist zu kurz. Und wir ziehen mal eine Musik vor. Okay. Nämlich die Eels, die sind...
wunderbar.
Ja, genau. Und jetzt würden wir noch gerne ein bisschen was über die Eels wissen und warum sie die gerade ausgewählt haben. Und welches Lied hören wir eigentlich?
Also wir hören, helft mir doch mal, irgendwie mit No Fear, nee,
The
Fear,
Sound,
Sound of
Fear.
The Sound of Fear. Wunderbar, jetzt sehe ich's auch. The Sound of Fear. Die Eels waren Tipp von einem amerikanischen Rockmusik-Kenner, der meinte, Eels, das wird dir gefallen und er hat recht gehabt. Und dieser Song ist wunderbar, übrigens auch im Soundtrack von diesem, wie heißt denn, Alzheimer.
Schauen wir gerade mal nach, wir können gerade mal nachschauen.
Es gibt einen ganz tollen Soundtrack, Film mit Riesel.
Ja, wir haben es gleich hier.
Echt? Seid ihr schlau, genau. Danke, Computer.
Wir sind nicht schlau, Markus kann nur recht schnell
deutscher
tippen.
Film.
Ja.
Jetzt gucken. Deutscher Film.
Deutscher Film, ja.
Ist das hier, was ist denn das gewesen?
Spielt doch mal
Herr Lehmann? Herr Lehmann.
Ja, so sieht's aus. Genau, okay, Herr Lehmann. Mensch, da kann man auch drauf kommen, oder?
Ja. Den habe ich sogar auch gesehen, aber die Eels konnte ich mich gar nicht dran erinnern. Jetzt
mehr. Ja, spielt mal den Song, der ist ganz großartig.
Oh, okay. Und als hätten wir es gewusst, dass Sie im Studio in Saarbrücken sitzen, Herr Antrag.
Wahnsinn, ne?
Ja, die letzte Meldung gerade aus der Saarbrückener Zeitung. Lesen Sie die
Ganz großer Fauxpas gerade. Ganz großer Fauxpas ist Ihnen passiert.
Ja.
Saarbrücker Zeitung. Saarbrücker, nicht Saarbrückener. Da drehen sich hier allen zurecht die Fußnägel hoch. Saarbrücker Zeitung.
Saarbrücker. Habe ich doch gesagt.
Bitte, können wir mal ein Rückspiel haben?
Saarbrücker Zeitung, der Fauxpas ist Ihnen auch passiert. vermute ich. Oder?
Ja, natürlich, ja, natürlich. Mhm. Ja. Ich bin ja jetzt Saarbrückener. Oh, da bin ich aber fast ausgepeitscht worden für. Mhm. Mhm. Haben Sie auch denn Neunkircher, ne? Nicht Neunkirchener.
Ja. Ist das einfach nur Tradition oder gibt es da eine Erklärung für?
Weiß ich nicht, da müsste man jetzt die Duden-Redaktion fragen.
Na gut. Wir haben uns ja ein bisschen erweitert. Im Studio sitzt jetzt auch Andreas Wieputter aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Und Hallo. Gibt uns nochmal so einen kleinen Überblick über die Nachrichtenlage heute. Bitteschön.
Ja, was wir heute gemacht haben, wichtige Themen waren im Inland, was wir gerade gehört haben, der Afghanistan-Untersuchungsausschuss des Bundestages und die Stellungnahme des ehemaligen Generalinspekteurs Schneiderhahn, also des höchsten Soldaten, der sagt, ich habe Herrn zu Guttenberg genauso gut beraten und informiert wie sein Vorgänger Franz Josef Jung, was dann wieder bedeutet, dass Herr zu Guttenberg nicht unbedingt den leichtesten Stand haben wird in den nächsten Tagen und Wochen, was den Untersuchungsausschuss angeht. Wir haben aber auch geschaut auf die heutige Bundestagsdebatte, auf die Plenarsitzung des Bundestages, die sich beschäftigt hat mit den Einzeletats der Bundesministerien. Morgen wird ja der Gesamtetat des Bundes entschieden. Und wir haben auch dann geschaut auf die Feierstunde, die der Bundestag, für die der Bundestag heute seine Sitzung unterbrochen hat oder die Beratung, die Haushaltsberatung unterbrochen hat, zum Thema 20 Jahre freie Volkskammer waren. Also heute vor 20 Jahren waren die ersten freien Wahlen in der DDR-Volkskammer. Der letzte DDR-Ministerpräsident Lothar de Maizière war da, war bei uns auch Thema. Und was wir auch gemacht haben, wir haben natürlich auch ins Ausland geschaut. Wir haben uns zum Beispiel beschäftigt mit den Waffenstillstandsbemühungen im sudanesischen Darfur. Und wir haben auch nach Togo geschaut, auf die Wiederwahl des Präsidenten dort. So. Wir haben aber auch einiges nicht gemacht.
Echt?
Kommen wir aber zu den
spannenden. Bisschen was über die Griechen schon, oder?
Ja, die Griechen hatten wir ja gerade zum Beispiel.
Ja, ja, klar. Ja,
erste
natürlich.
Meldung, die Griechen.
Klar, klar, klar.
Die Griechen sind natürlich Dauerthema.
Klar. Was hatten wir denn nicht?
Was wir zum Beispiel nicht gemacht haben, ist die Aussage des russischen Ministerpräsidenten Wladimir Putin, nach der das iranische Atomkraftwerk Bushehr kurz vor der Inbetriebnahme steht. Wir haben es nicht gemacht, weil es noch ein bisschen einseitig ist. Also der russische Ministerpräsident erwähnt bei einer russischen Atomkonferenz, bei einem russischen Atomkongress, dass ein iranisches Atomkraftwerk kurz vor der Inbetriebnahme steht. Wir wollten eigentlich warten auf eine Bestätigung aus Teheran. Das war der Grund dafür. Wir haben auch nicht die Ankündigung des Bundesumweltministers gemacht, dass es zur Überwindung der festgefahrenen Klimaschutzverhandlungen Anfang Mai ein informelles Treffen auf dem Petersberg in Bonn geben soll.
Und schöner Ort.
Sehr ja, schön. Ja, natürlich. Tolles Hotel. Schön. Und was wir auch nicht gemacht haben, weil es uns ein bisschen zu dünn war von der Quellenlage, war eine Meldung einer russischen Nachrichtenagentur, die überhaupt, dass der neue ukrainische Ministerpräsident Janukowitsch den Flottenchef, also seinen eigenen Flottenchef, austauscht. Was natürlich dann eine Implikation hätte für die russische Schwarzmeerflotte, die ja bangen muss um ihren Stützpunkt in Sevastopol. Das war uns aber zu dünn, weil es bis jetzt nur von einer russischen Nachrichtenagentur gemeldet worden ist und nicht von und auch nicht von Itatas, also nicht von der bekanntesten russischen Nachrichtenagentur. Alle anderen haben es nicht und deswegen wollen wir da auf eine Bestätigung warten.
Okay, und falls die kommt.
Ja, ja, dann ist es, nein, es ist natürlich ein Thema. Also es ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Gab ja immer wieder Auseinandersetzungen zwischen Russland und der Ukraine, gerade unter dem bisherigen, eher russlandskeptischen Staatschef Juschtschenko um den Stützpunkt in Sevastopol. Das ist auf jeden Fall ein Thema für uns, aber wir wollen eben auf eine verlässlichere Quellenlage warten. Das ist einfach der Grund.
Okay. Vielen Dank, Andreas Wieputter. Bevor du gehst, der Antrag hat mal in einem Buch geschrieben oder er hat das so überschrieben, du musst wandern. Hast du dich daran gehalten? Gehst du wandern?
Ja, wandern gehe ich ehrlich gesagt ganz ungern. Ich fahre lieber Fahrrad. Also ich mache riesenlange Fahrradtouren im Sommer. Aber wandern finde ich zu langweilig, weil es geht mir nicht schnell genug.
Herr Antrag, wandern ist langweilig.
Naja, da muss man halt...
Steilvorlage, oder?
Ja, das ist halt ein altbekannter, mir altbekannter Vorbehalt natürlich. Also wenn ich jetzt die Strecken nehme, ich fahre auch gerne Rad, ja, aber wenn ich die Strecken nehme, die ich dann gerne mit dem Rad fahre, wenn ich die zu Fuß gehen müsste, wäre mir das auch zu langweilig. Also das ist natürlich so, das ist das A und O, dass man sich einen guten Weg sucht. Also sonst ist Wandern echt für den Arsch, klar. Also das muss man nur mal sagen, aber wenn man da einen guten Weg hat und dann wird das einem da definitiv nicht langweilig. Also mir ist beim Wandern noch nie langweilig geworden.
Ja klar, aber beim Fahrradfahren sieht man noch mehr, einfach weil man schneller ist.
Ich würde mal sagen, man sieht beim Fahrradfahren weniger, weil man doch ein bisschen mehr darauf achten muss, wo man doch das Gefährt hinsteuert. Also so, nee, das ist echt so. Oder ob man dann, also so Hans Kuck in der Luft beim Fahrradfahren, das kann sehr ungesund werden.
Okay, ich gehe zurück auf mein Zimmer.
Nein, ich will auch keinen bekehren. Also es gibt in Deutschland 35 Millionen aktive Wanderer. Da müssen nicht noch mehr bekehrt werden. Sonst wird es ja auch zu voll auf den Wegen. Auf den richtig guten Wegen wird es ja teilweise schon zu voll.
Okay. Das ist
ja ätzend.
Ja, und das haben Sie mit Schuld, oder?
Wahrscheinlich, ja.
Mit Ihren Schlimm. Büchern, ja.
Aber Gott sei Dank gibt es ja 200.000 Kilometer Wanderwege in Deutschland. Da gibt es aber auch noch eine Ecke, wo kein Schwein wandert.
Sie könnten ja Ihre Lieblingsgeheimwanderrouten jetzt gerade mal verraten.
Nö, auch die sind gar nicht so geheim. Außerdem, das ist ja nicht schlimm. Wie gesagt, ich finde ja das Interessante beim Wandern, dass man eben so viel Möglichkeiten hat, so viele Abwechslung hat. Und da ich eh immer möglichst was Neues wandere, was ich noch nie gewandert bin, da kann ich auch irgendwie das preisgeben. Aber da muss man sich eigentlich nur, das ist jetzt auch öde, das irgendwie runterzuleiern. Man kann beim Deutschen Wanderinstitut oder beim Wanderverband sich da die besten Wege raussuchen, wanderbares Deutschland. Und Deutsches Wanderinstitut Premium Wege, und da ist man gut beraten mit.
Mhm. So, und jetzt machen wir es tatsächlich wahr. An die Tafel.
Sehr gut.
Manuel Andrack.
Sehr gut.
So. Jetzt können wir das nicht nachvollziehen. Sie sind uns ja zugeschaltet aus Saarbrücken, ob Sie jetzt tatsächlich irgendwo an die Tafel gehen. Wir machen das jetzt einfach.
Ihr seht ja nicht, was ich dran schreibe, also.
Ja, oder? Nee.
Okay, wie geht das Spiel?
Und wir haben die Karte hier. Also insofern.
Auch nicht schlecht.
Es geht nicht ganz auf. Aber ich nenne ihn jetzt ein Gebirge. Mhm. Und dann würden wir erstmal wissen, wo ungefähr liegt das eigentlich? Also das Bundesland oder so, also die grobe Richtung, eine größere Stadt. Mhm. Und dann vielleicht können wir uns noch ein bisschen nähern. Was ist denn eigentlich der höchste Berg und wie hoch ist er und so weiter? Mhm. Fangen wir mal mit was Einfachem an, würde ich sagen. Der Hunsrück.
Der Hunsrück.
Ja.
Ja, ganz einfach. Das ist natürlich von vier Flüssen quasi, ist der Hunsrück eingerahmt. Im Norden von der Mosel, im Osten vom Rhein, im Süden von der Nahe und im Westen, naja, fast von der Saar. Also ein bisschen, eigentlich geht der Hunsrück nicht so ganz bis zur Saar, aber naja, nehmen wir mal so grob an. Ja, also der Hunsrücken, der höchste Erhebung ist der Erbeskopf. Genaue Höhe weiß ich jetzt nicht, 680 oder sowas.
Da,
zwei Bundesländer übrigens, Rheinland-Pfalz und Saarland.
816.
Doch so hoch.
Naja. Da waren Sie auch schon unterwegs.
Da war ich auch schon unterwegs, das ist nicht zu empfehlen. Der Erbeskopf ist stinklangweilig, hat einen Aussichtsturm und da ist direkt so ein Bundeswehrstandort da oben. Aber, mein Gott, ich will jetzt nicht die Hunsrücker beleidigen, die freuen sich natürlich über ihren Erbeskopf, ist so ein Nationalheiligtum. Schön Skifahren soll man da angeblich können, ich war aber noch nicht im Winter da.
Gibt es eine Regel, dass alle Berge oder alle Hügel, wo so ein Aussichtsturm drauf ist, dass die eher zu meiden sind? Kann man das?
Absolut. Ja, ne? Ich bin ein ganz großer Gegner von Aussichtstürmen, also schon aus ästhetischen Gründen, das geht ja gar nicht. Aussichten soll man irgendwie während des Wanderns haben und nicht auf so einen doofen Turm raufkraxeln.
Ja, gut, man baut den Turm ja, weil man sonst keine Aussicht hat. Sozusagen ja, als Lockmittel, damit überhaupt noch jemand auf diesen Berg geht.
Ja, gut. Dann sollen wir es halt lassen. Ich meine, nur im Wald zu gehen, ist auch mal ganz schön.
Ja.
Ich kenne da im Taunus so ein paar Aussichtstürme und da ist mal das Problem, dass die dann alle 10 Jahre müssen sie die noch aufstocken, weil halt die Bäume drumherum wachsen. Die haben da so knapp über die Baum... Wipfelkrone gebaut und dann ist immer so ein Riesenakt, das ist halt unglaublich teuer, da müssen sie wieder, ja.
Man könnte dran. Ja auf die Idee kommen, die Bäume zu fällen.
Ja.
Hat man auch wieder Holz, das ist doch auch nicht schlecht.
Ja, nee, ich finde auch mal diese Berge mit Aussichtsturm, das ist eigentlich immer nix.
Nee.
Versuchen wir es mit dem Kaiserstuhl.
Kaiserstuhl, oh, das ist ein Gebirge? Oh, jetzt oute ich mich aber, das ist totaler Laie. Das ist irgendwie eine Gegend, da käme ich überhaupt nicht aus.
Baden-Württemberg.
Baden-Württemberg hätte ich jetzt auch getippt, aber ich kann da jetzt keinen höchsten Berg nennen.
Der Totenkopf.
Oh, der weltberühmte Totenkopf. Nee, sag mir nicht.
557 Metern haben wir alles ganz genau nachgemessen.
Bei Baden-Württemberg eher eine Talsohle wahrscheinlich. Dann
es ist nicht, nee, war ich auch noch nicht. Bildungslücke.
Ja, okay, dann versuchen wir es mit dem Fichtelgebirge.
Oh, Fichtelgebirge. Nee, bin ich auch ganz schlecht. Fichtelgebirge. Fichtelgebirge, puh, oh, oh Gott, ihr seid gemein. Dann muss ich mal, habe ich hier nicht in dem Computer, kann ich ja nicht mal bei Google.
Ist ziemlich Fichtelgebirge. Hoch. Ah, Fichtelgebirge.
Da sind wir schon vierstellig.
Ja. Was heißt denn vierstellig? Achso, ja, ja, das glaube ich. Das ist bestimmt 1200 Meter hoch. Ist, das ist, oh Mann.
Ein sehr einfallsreicher Name auch von dem höchsten Berg dort.
Höchstberg vielleicht?
Ja, fast, ja. Naja. Wenn wir jetzt so die Jahreszeiten durchgehen, was passiert?
Winterberg.
Ja, was passiert im Winter? Also in diesem Winter
Schneeberg. Genau. Schneeberg. Schneekoppe. Schneeberg. Der Schneeberg.
Der Schneeberg.
Habe ich doch gesagt. Ich wollte euch ein bisschen auf die Probe stellen, ob ihr auch den Schneeberg im Fichtelgebirge kennt.
Genau. Ja, ja. Ist in Thüringen, ne?
In Thüringen, echt Fichtelgebirge.
Ja, nein, in Bayern.
Okay. Nee, eben. Das hätte mich jetzt gewundert.
Okay,
Frag mich doch mal Bayerischer Wald, da war ich zuletzt noch Schneeschuhwandern.
Okay, Bayerischer Wald.
Ja, ist im Bayerischen Wald, oder? Größter Berg, der große Arber, 1400 Blumenkohl.
56.
Ja, okay, gut. Ist knapp noch. Mittelgebirge definiert sich ja dadurch, dass die Berge nicht über 1500 Meter hoch sein sollten. Mhm. Deswegen zählt dabei, aber ganz toll da, wirklich ganz toll.
Das ist ja so, ja, es ist wirklich gut zu wandern. Das ist ja sowas, dass man echt so noch aus den, ja, mit Eltern im Urlaub bis 10 oder so, dann ist man mal irgendwie in den Bayerischen Wald gefahren früher. Und wahrscheinlich hat das deswegen so ein, bei einer bestimmten Generation so einen schlechten Leumund, aber wie ist denn der?
Also die Natur ist sensationell, das Bier ist billig und großartig und die Übernachtungsmöglichkeiten super. Also Bayerischer Wald würde ich jederzeit eine Lanze verbrechen.
Wie schaut's aus mit dem Deister?
Mit dem Deister? Ja, jetzt haut ihr aber echt voll rein. Deister, das hört sich so niedersächsisch an. Nee, war ich noch nie. Deister?
Bingo.
Hat er nicht mal bei Bayern München gespielt, Sebastian Deister?
Ja, so ähnlich. Deister liegt ein Stück südwestlich von Hannover.
Ach.
Der Brünn ist die höchste Erhebung dann innerhalb des Deisters, 405 Meter.
Nee,
guck mal an, für Niedersachsen. War ich
noch nicht. Kommst du nicht absolut daher?
Ja, aber ich meine, das ist wirklich das Tolle, sage ich ja gerade, dass man gar nicht überall gewesen sein kann in Deutschland, weil Deutschland ist A, verdammt groß und hat B, auf zwei Drittel seiner Fläche Mittelgebirge und deswegen nehme ich mir mal vor, für meinen Lebensabend Deister wandern zu gehen. Mhm,
aber Vorsicht, das weiß ich aus eigener Erfahrung, da gibt es auch kleine Erhebungen mit Aussichtstürmen.
Oh, ja, gut, dann muss man ja nicht draufklettern.
die dann bitte meiden.
Nee, also wie gesagt, die Aussichtsturmindustrie muss ja auch irgendwie in Niedersachsen Geld verdienen.
Natürlich,
und dann müssen die auf jeden Hügel so Ding draufknallen. Ja.
Das ist auch ganz wichtig für unsere Exportwirtschaft. Das heißt, Aussichtstürme werden überall exportiert.
Ja. Genau. Jetzt tun sich hier ja doch einige Wissenslücken auf,
Herr Wahnsinn, Andrang. Ne? Ich bin auch schockiert.
Dabei hatte ich jetzt irgendwie gedacht, Sie haben jetzt eigentlich so alles, was hier Rang und Namen und über 100 Meter ist in Deutschland, schon mal erwandert.
Nein. Also so wie das bei meinem Erdkundelehrer, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber der war so leicht sadistisch veranlagt, da wäre das jetzt so gelaufen. Nun, Herr Andrag, also Sie haben jetzt schon eine 4. Kommen Sie mal vor an die Tafel, wollen Sie noch eine Chance? Und dann musste man halt so eine Karte, wo natürlich alles ausgegraut war und hat er wo drauf gezeigt. Und dann musste man halt sagen, entweder was das für ein Gebirge oder auch gerne, welche west- und ostfriesische Insel das ist. Was man natürlich nie konnte. Wollen Sie noch eine Chance, Herr Andrag?
Also, wo ich jetzt bei Deister, Kaiserstuhl und Fichtelgebirge geschwächelt habe, habe ich mich natürlich von der 4 rapide verschlechtert. Aber eine Chance bitte noch.
Ja, dann helfen wir Ihnen mal mit der Eifel.
Aha, nee, das ist zu billig.
Okay, okay. Sie haben es so gewollt.
Mhm.
Dinkelberg.
Das war echt gemein. Also von der Eifel zu Dinkelberg ist aber ein großer Sprung. Also nur um Vollständigkeit halber, höchster Berg, Kahle Asten, 747 Meter. Kahle Asten, hohe 8. Also jetzt wäre er wirklich komplette Aussetzer. Ihr ärgert mich. Was war das? Dinkelberg?
Dinkelberg.
Kriegst du das im Bioladen oder was? Ich habe keine Ahnung, Dinkelberg.
Baden-Württemberg erneut.
Ja.
Hohe Flum.
Ja, aber das soll ein ganzes Gebirge sein?
Ja, angeblich schon.
Seid ihr sicher? Ja, 1984 vielleicht, aber mittlerweile doch nicht mehr. Das ist eine
140 Quadratkilometer große Erdscholle.
Echt?
Ja, ja.
Mein lieber Scholli.
Ja, ja.
Wahnsinn. Welche Erinnerungen haben Sie an den Erdkundeunterricht von früher?
Naja, der war ja, muss ich sagen, leider eben nicht so aufgebaut, dass man an die Tafel musste und Gebirge, Flüsse und Bundesländer aufsagen musste. Naja, halt dieser übliche Scheiß mit weiß ich nicht, Agrarwirtschaft in Südkasachstan, ne? Also was man nie mehr braucht und wo man dann sich irgendwas drauf schafft, was halt, naja, eigentlich, also auf jeden Fall nicht mit Wissen über diese Erde zu tun hat. Und das landet dann irgendwie bei Günther Jauch auf dem Stuhl, bei Wer wird Millionär, und dann wissen die nicht, wo die Elbe entspringt und mündet. So. Das ist natürlich immer ganz erschreckend. Also das habe ich mir eigentlich alles selber durch intensives Kartenstudium, deswegen weiß ich ja so gut Bescheid, wo Fichtelgebirge, Dinkelberg und Kaiserstuhl ist, wie ihr ja gerade rausgefunden habt. Nee, da bin ich nicht zu schlagen. Wahnsinn.
Aber Sie wissen hoffentlich, was die nächste Musik ist. Ich gebe einen kleinen Tipp. Belle and Sebastian.
Belle and Sebastian. Eine wirklich, also die, also wunderbare Gruppe, wenn ich es nicht so auf Hau drauf, 1, 2, 3, 4 Punkrock möchte, sondern ein bisschen gediegener, sanfter, dann greife ich immer zu Belle and Sebastian. Habe ich vor, weiß ich nicht, 8, 9 Jahren mal gehört, abends im Radio, wurde die damals neue Platte vorgestellt, Dear Catastrophe Waitress, ich glaube, das hören wir jetzt auch.
Genau.
Und ja, das war ein Erweckungserlebnis, und jetzt habe ich mittlerweile sämtliche Tonträger dieser schottischen Band. Und das sind übrigens, das ist irgendwie, haben sich benannt nach irgendwie so einer Fernsehserie. Also das ist jetzt nicht Herr Bell und Frau Sebastian, sondern das ist eine riesige Band. Ich habe sie auch bei einem ihrer seltenen Konzerte in Köln mal bewundern dürfen. Das ist ganz großartig.
Dear Catastrophe Waitress von Belle and Sebastian, ausgesucht von Manuel Andrack, der uns hier in der Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen zugeschaltet ist, aus Saarbrücken. Herr Andrack, jetzt haben Sie vorhin, als wir unseren Gewinner des heutigen Rätsels gezogen haben, Matthias Heberle schon mal gleich als Ihren Consort vereinnahmt. Da ist in Ihrer Ahnenforschung oder Verwandtschaftsforschung irgendwas schiefgelaufen, oder?
Echt? Weiß ich nicht. Ja, sollte nur ein Gag sein. Ja, ja.
Vermutlich
nach dem Motto Vetternwirtschaft, ja, natürlich ja. Wird hier der Cousin gezogen. Nein, er ist nicht mein Cousin, zumindest okay. Nicht meines Wissens.
Okay, dann haben wir das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich klargestellt. Sie haben im Buch geschrieben über Ahnenforschung. Mhm. Warum ist das wichtig? Was interessiert Sie persönlich daran zu wissen, wo Sie herkommen? Und zwar Jahrzehnte, Jahrhunderte zurück. Gibt es da so eine bestimmte Motivation?
Ja, ich glaube irgendwie, dass es im Endeffekt jeden irgendwann interessiert. Wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und das ist auch, glaube ich, jetzt auch nochmal immer mehr Trend wird, wo doch, sagen wir mal, die Familien oder intakten Familien oder auch Großfamilien immer mehr aussterben. Und es da schon interessant ist zu wissen, wo komme ich denn, wer sind denn meine Vorfahren, meine Familien, waren das Kaiser, Könige, Bauern, Handwerker, Henker, ja, auch sehr beliebt, ja, freuen sich immer Leute, hey, ich hatte auch einen Henker in der Ahnenliste. Ja, das ist ja auch mal ein Beruf, mit dem man angeben kann. Also ich habe aber in der Tat auch erfahren bei meinen Recherchen, egal mit, ob ich mich mit 85-Jährigen unterhalten habe oder mit 60-Jährigen, die haben alle gesagt, das hat mich früher nicht interessiert. Ja, also das ist das Perverse daran. Also in der Zeit, wo man eben auch noch alte fragen könnte, wo man sein nicht nur die Eltern, sondern auch gerade die Großeltern oder sogar Urgroßeltern-Generation fragen könnte, weil die noch leben, in der Zeit interessiert man sich da nicht für. Ja, weil da ist das eigene Leben natürlich wichtiger und also die Zukunft einfach wichtiger. Und wenn man dann, sage ich mal, so 35, 40 ist, dann wird dann schon auch die Vergangenheit interessanter. Und deswegen also habe ich auch mit meinen Eltern so Interviews gemacht und aufgezeichnet, um dann irgendwann, wenn die nicht mehr sind, auch meinen Kindern und Kindeskindern das irgendwie deren Erfahrungen und auch vieles, was ich nicht wusste, weiter zu vermitteln.
Mir ist jetzt hängen geblieben, dass Sie eben sagten, das Bedürfnis, auch zu wissen, wo man herkommt, kommt vielleicht ein bisschen dadurch, dass es diese Großfamilie nicht mehr gibt, Familienverhältnisse, ich will nicht sagen zerrüttet, aber doch zumindest irgendwie zerfasert, zersplittert sind und so weiter. Ist das sozusagen eine Rückwärtsgewandtheit, weil man sich eigentlich nach Sicherheit, nach Geborgenheit sehnt?
Naja, irgendwie gibt's, glaube ich, immer so Tendenzen. Also früher war es auch, die Religion hat dann natürlich ganz stark diese Rolle übernommen, dass man sich in so einem größeren Zusammenhang sehen will. Also wenn man weiß, also dies Paradies ist mir sicher und das Leben nach dem Tod lässt es sich ja irgendwie viel leichter leben, ja, weil dann ist ja noch irgendwie eine Perspektive. Und dieses Rückgerichtete war natürlich oft, zumindest bei den fürstlichen Familien, ja auch ganz wichtig, ja, um irgendwelche Ansprüche zu anzumelden. Und also Ahnenforschung und zu wissen, wer ist, wo kommen die Geschichten her, das finde ich irgendwie sowas, was, ja, so fast was Grundmenschliches. ähnliches. Und es ist ja auch irgendwie, ja, also ich wusste es halt einfach nicht. Also der Urgroßvater war gerade noch namentlich bekannt, aber was davor war, auch bei meinem seltenen Namen Antrag, das war nicht bekannt. Und deswegen habe ich mich eben aufgemacht, das ein bisschen zu erforschen und habe eben dieses Buch geschrieben, was nebenbei, sage ich mal, auch die Familiengeschichte oder meine Bemühungen, dies zu recherchieren, zeigen, aber eben auch eigentlich eine Anleitung für jeden bieten, das auch selber anzugehen. Also ich kenne eigentlich nur Leute, die dieses Buch irgendwie gelesen haben und uns direkt angefangen haben zu suchen.
Hm. Spielen wir das doch mal konkret durch. Also Sie haben jetzt zunächst erstmal die Chance genutzt, Ihre Eltern noch zu interviewen.
Genau.
Und da gab es Anhaltspunkte sozusagen.
Da gab es Anhaltspunkte, aber da gab es irgendwie diese Geschichten, die gibt es natürlich überall. Aber das hat jetzt nicht irgendwie mich weitergebracht. Also das war wirklich dann diese Hardcore-Arbeit in irgendwelchen Archiven rumzuturnen und zu gucken, wo ist denn der olle Antrag Eduard, wo kommt er denn her, wo ist eine Geburtsstand, wo ich weitersuchen könnte. Da kam ich auf Bad Liebenwerder und den Osten und da habe ich dann eben irgendwann meinen Ururgroßvater gefunden, der 9 Kinder hatte und eins davon war eben mein Urgroßvater. Und da habe ich dann neue Verwandtschaft in dieser Elster-Gegend in Brandenburg gefunden und treffe mich jetzt regelmäßig mit meinem Großneffen 4. Grades, Helmut Andrack, der aber schon 70 ist, ja, ist also ein alter Großneffe und wir sind uns halt Tick, Trick und Track mäßig, als Großneffe und Großonkel sich gefunden habe, weinend um den Hals gefallen, als das klar war, wir sind verwandt. Nein, und das ist jetzt wirklich Verwandtschaft. Also ich hatte immer so mickrige Familienfeiern, ja. Also früher schon in der Grundschule, auch später auf dem Gymnasium, dann nach dem Wochenende haben dann die Klassenkameraden immer von ihren Familienfeiern erzählt. 100, 150 Leute, wunderschöne Cousinen, ja. Ich hatte nie eine Cousine, ja. Nur 2 Cousins und die sind nicht so erotisch und naja, egal. Auf jeden Fall wollte ich die Familie vergrößern. Jetzt habe ich zwar da keine Cousinen im Osten gefunden, aber wenigstens meinen Großneffen Helmut, genau.
Aber hat der Helmut sich vielleicht nicht ohnehin schon mal gefragt, Mensch, der Antrag, der da bei Schmidt immer auf der Bühne sitzt, das könnte doch jemand sein, der zur Familie gehört?
Klar, aber dieser Missing Link, die Verbindung, die war nicht da. Klar, irgendwie wurde er natürlich angesprochen. Wobei er da auch durchaus, war früher in der SED und ist jetzt in der PDS, beziehungsweise Linke heißen sie jetzt. Also politisch sehr aktiv da bei ihm im Ort, Ortsbürgermeister. Und also da auch irgendwie eine kleine lokale Persönlichkeit. Und er wurde natürlich immer wieder darauf angesprochen, ob dieser Fernsehantrag nicht was mit ihm zu tun hat, klar.
Jetzt geben Sie uns nochmal praktische Hilfe. Wie stelle ich das denn an? Sie haben eben gesagt, ja, in Archiven suchen, dann finde ich dies oder das oder so, aber wie gehe ich da systematisch vor?
Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Also erstens mal würde ich die einschlägigen Homepages, die sind noch in meinem Buch aufgeführt, anwählen. Da gibt es auch viele, die kostenlos erstmal so eine Erstrecherche bieten. Also einfach den Namen eingrenzen. Wenn man jetzt Müller heißt und Schmitz, wird ein bisschen schwieriger, aber auch das geht, ja, wenn man irgendwie gewisse Geburtsorte hat. So, und dann nach den ersten Anhaltspunkten einfach entweder in die Pfarrämter oder in die übergeordneten Archive rennen. Und gucken, ob man da in Geburtsurkunden was entziffern kann, was der Pfarrer da hingeschmiert hat. Ne? So geht es ja schon mal weiter. Was auch interessant ist, Namenskunde, einfach zu gucken, wo kommt denn überhaupt, wo könnte der Name herkommen? Ja, ist das ein Beruf, der da abgebildet ist, wie Koch, Schmidt, Schröder? Oder ist das eher so ein Adenauer, so ein Herkunftsname? Oder eben wie bei mir vom Vornamen Andreas. Genforschung ist auch sehr interessant. Das kann man also auch direkt machen. Man kann irgendwie so einen Mundabstrich machen und eben so einen Urgroßvaterschaftstest machen. Das habe ich auch mit dem Helmut Andrack gemacht. Also ich hatte so ein bisschen meinen Urgroßvater, beziehungsweise meine Urgroßmutter in Verdacht, so ein Kind ihm untergeschoben zu haben. Aber das kann man auch machen, ohne an Knochen zu schaben und Leute zu exhumieren. War klar, wenn mein Helmut Andrack da in Bad Liebenwerder den Mundabstrich macht und ich mache den auch und dann kam halt raus, zu 99,99685% sind wir verwandt. Gut, ist nicht 100%, aber ich war dann doch irgendwie zufrieden, dass ich ein richtiger Antrag bin. Und diese Genforschung, also da kann man selbst, da gibt es so von National Geographic so ein Genforschungsexperiment, da kann man das einschicken und da kriegt man so eine Genlandkarte, wo man herkommt, dass man irgendwann auch mal Iraner war und sehr aufschlussreich.
Wie ist das mit der Verbreitung der Namen? Also habe ich mit so einem, ich sag mal, Entschuldigung, liebe Müllers, ich nenne das mal einen Allerweltsnamen, habe ich damit mehr oder weniger Chancen, möglichst weit zurück meinen Stammbaum zurückverfolgen zu können?
Es ist natürlich schwieriger, weil ich kann jetzt nicht einfach Müller eingeben in diesen Datenbanken und dann kriege ich halt Millionen Müllers. Da muss ich schon genau wissen, wo dieser Müller dann herkam. Und das ist, die Allerweltsnamen erklären sich eben, wie gesagt, aus diesen Berufen. Also die Top 10 deutschen Namen, das sind alles Berufsnamen, die sich aus mittelalterlichen Berufen herleiten. Ob das Schröder sind oder Schmitz oder Müllers oder Kochs oder Köhlers, ja. Also man findet auch den ein oder anderen Namen wieder aus der Politik.
Wie weit sind Sie zurückgekommen? Also der Helmut lebt ja noch.
Der Helmut lebt,
und das hoffentlich auch noch recht lange. Genau, und wie weit ging es bei Ihnen in der Geschichte zurück?
Also nicht weiter als bis zu diesem Ururgroßvater. Der muss dann wohl adoptiert worden sein. Und da weiß man dann eben nicht, diese Eltern sind irgendwie verschollen und wo der Name herkommt. Da bin ich immer noch nicht weitergekommen. Da gibt es noch zwei Theorien. Es gibt halt auch noch andere Antrags in Deutschland. Und das wäre aber jetzt irgendwie zu kompliziert, das alles auszuwalzen. Aber es ist ein definitiv auch von der ganzen Anlage ein sorbischer Name. Es gab mal die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwas mit den Hugenotten zu tun hat. Und ich habe mir dann eben so ausgemalt, dass ich vielleicht ja noch Anspruch habe auf ein Schlösschen an der Loire, ne? Einfach da ankomme und sage, hallo lieber Franzmann, ne? So, mal schön raus, her mit den Schlüsseln, ja, und mein Besitz. Aber nee, ich bin Sorbe, das sind Westslawen, die es ja heute auch noch als Minderheit gibt, so in dieser Lausitzer, Cottbusser Gegend. Und da ist auch erstmals dieser Name 1600 Blumenkohl erwähnt worden in dieser Lausitz, der Name Andrak. Und da komme ich her.
Markus?
Nee, ich habe ja auch so einen seltenen, ich habe es mir auch mal rausgefunden, ich habe also Franja noch nie so richtig geguckt. Ich weiß nur, dass es halt auch ein Vorname ist, der aus dem polnischen Raum kommt. Aha. Und Kurzform von Franziska irgendwie, also sowas, so ein weiblicher Vorname. Und den gibt es wohl auch noch als Vorname in Polen und so. Also das ist, und da kommt das wohl her. Aber bei mir ist es auch so, eigentlich, wir haben es noch nie gemacht, es war relativ spannend, weil wir kaum Kontakt, das ist also der Name meines Vaters und mein Vater, dessen Vater war Soldat und ist halt irgendwie gefallen dann sofort und wir haben auch keinerlei Kontakt und meine Oma ist dann wieder zurück in den Ort nach Nordrhein-Westfalen, wo sie herkam und daher ist es auch so relativ verschollen, da ist es vielleicht auch sogar ganz spannend, aber mein Vater hatte bisher auch noch nie so ein Bedürfnis gehabt, da weiter nachzuforschen.
Ja, irgendwer muss es mal machen. Ne? Es gibt dann immer so einen Onkel Heinz meistens in der Familie, der sowas erforscht und alle immer nervt bei den Familienfeiern, was er immer rausgefunden hat. Und diese Onkel Heinz-Rolle habe ich jetzt übernommen in unserer Familie.
Chris, hast du schon mal geguckt? Schütte ein Beruf, weißt du das? Klingt auch so ein bisschen so, ne?
Ja, es klingt so. In der Tat, es kommt von Schütze. Da hat es dann irgendwie eine Laut- oder irgendwas Verschiebung gegeben oder so. Und Schütte ist vom Schützen abgeleitet. Also ich war auch in Wäldern offensichtlich unterwegs oder meine Vorfahren waren irgendwo in den Wäldern unterwegs und haben dort Biber und Kojoten und Roadrunner gejagt oder was auch immer.
Und das ist, es färbt vielleicht dann doch noch irgendwie ab, weil ich habe zum Beispiel gelesen, hochinteressant, dass wenn man alle Schmitz in Deutschland zusammennimmt und alle Schneiders zusammennimmt, ist es signifikant, dass alle Schneiders im Schnitt kleiner und schmaler sind als die Schmitz. Mhm. Kann man sich ja vorstellen, ne? Der Schneider irgendwie, so ein dürres Kerlchen, was mit übergeschlagenen Beinen irgendwie da mit der flinken Nadel unterwegs ist, ja, da ist nichts dran. Und der Schmidt mit seiner Hammerfaust, braucht kaum einen Hammer, um das Eisen zu schmieden. Und das ist wirklich immer noch, die großen Starken, das sind die Schmidts und die kleinen Schwächlichen sind die Schneiders.
Das hört sich fast so an, als hättest du einen Urschmitz oder einen Urschneider irgendwann
mal gegeben. Ja, aber gewisse körperliche Voraussetzungen gab es natürlich für diese Berufe, das ist nicht wegzudiskutieren, klar.
Aha.
Also jetzt gleich, mal nachdenken, gleich, was der Schütze alles kann.
Ja, und jetzt kommt Ralf Müller-Schmied durch die Tür. Der ist auch nicht gerade klein.
Ja, seht mal, da guckt mal seine Pranken an.
Ja, wenn er zu schnell unterwegs ist.
Ralf Müller-Schmied.
Ja, herzlich willkommen. Bei euch ist ja was los, ein Kommen und Gehen.
Ja, wir sind froh, dass Sie erstmal noch bleiben.
Ja.
Gibt's sonst noch Große im Raum? Weil du sagst, ich bin auch nicht gerade klein.
Nein, aber wir haben gerade das Thema Ahnenforschung.
Oh.
Ja, und du hast dein Handy offensichtlich mitgebracht.
Ja. Gott sei Dank bin ich es nicht, der hier piepst.
Und wir haben gerade festgestellt, die Schneider sind eher klein und die Schmitz, also die Schmiede, ne, die sind von der Körpergröße eher, naja, so, dass sie halt auch so einen Amboss wuppen können oder was auch immer.
Genau.
Ja.
Ah, okay.
Und da kamst du gerade durch die Tür und ich fand das
eigentlich. Als lebendes Beispiel.
Ich bin groß, aber ich bin nicht breit.
Ja, das hat sich über die 10 Generationen ein bisschen abgeschwächt. Genau. Vielleicht hat ja da noch ein Schneiderlein, ist ja noch reingeflossen in die Familie.
Ja. Kann schon sein, ja, ja.
Ja, ja, genau.
Hast du Ahnenforschung schon mal betrieben? Nee, gibt es jemanden in deiner Familie, der Stammbäume der Müller Schmieds zurückverfolgt?
Nee. Das wäre ja dann, weil mein Mädchenname Müller ist, im Grunde wäre das ja...
Oh ja, ganz schön.
Ja, danke.
Genau. Ach so, okay. Dann also, stimmt das natürlich auch schon wieder nur halb, ne, mit der...
Na, ich meine, das ist wahrscheinlich so, gib mal Müller bei Google ein und dann so viel zum Thema Ahnenforschung. Ne?
Nein, Schmitz haben auch andere Qualitäten. Ich habe lange mit einem zusammengearbeitet.
Ja.
Wir erinnern uns, ja.
Ja, echt? Achso, damals. Sehr gut, sehr gut.
Green Day steht hier als nächstes auf meiner Liste der Titel, die sie sich ausgesucht haben.
Ja.
Warum hören wir Murder City?
Weiß ich nicht, weil ich den Song gut finde. Okay. Fragt mich nicht nach Titeln und Inhalten, da höre ich immer weg. Ich habe mal eine Veranstaltung gehabt mit Herrn Kuttner, dem Vater von Sarah Kuttner, der ja irgendwie großer Berliner Volksbühnenmann ist. Und ganz tolle Veranstaltung, Play It Loud. Da haben wir uns wirklich konzertant eine ganze LP angehört, beziehungsweise in dem Fall sogar 4. Die Ramones, was wir hoffentlich auch noch hören. Ramones, It's Alive. Und er wollte mit mir immer über Texte diskutieren, ja. Das, was die da singen. Und ich so, ja, das höre ich das erste Mal, ja. Für mich ist immer 1, 2, 3, 4, ja. Da kann man irgendwie gut Pogo zu tanzen, aber geh mir weg mit Texten. Und was Green Day da singt, interessiert mich nicht. Und ich finde die Mucke gut.
Okay, dann schönes Pogo tanzen.
Band ab. Genau.
In der Redaktionskonferenz aus Saarbrücken zugeschaltet, Manuel Andrack. Und jetzt, Herr Andrack, jetzt haben Sie den Namen Schmidt eben erwähnt. Wir hatten es auch schon mehrere Male. Sie waren Redaktionsleiter. Jetzt haben Sie unsere Sendung ein bisschen mitbekommen. Und wir haben von Ihnen schon gelernt, niemals Manuel Andrack fragen, was Green Day da eigentlich singt. Vielleicht haben Sie noch ein paar mehr Tipps sozusagen aus der Warte als Redaktionsleiter, als ehemaliger. Was würden Sie uns nachher sagen, wenn die Sendung vorbei ist? 20 Minuten sind es ja noch.
Jetzt über die Sendung?
Über die Sendung, ja.
Ich würde sagen, ihr habt euch ordentlich vorbereitet. Ihr habt auch irgendwie... ja, ist so. Ja, ihr habt... Doch.
Wir haben Dirke Weltatlas doch mitgebracht.
Also der Dirke Weltatlas. Ihr hattet auch ein paar Fragen zur Ahnenforschung. Also ihr wusstet, wer da zu Gast ist. Ja, habt vielleicht nicht alle Bücher gelesen. Das ist ja auch völliger Quatsch. Aber man hat sich halt ein bisschen Gedanken gemacht über Wandern.
Ist das schon mehr Vorbereitung, als es damals bei Schmidt gegeben hat?
Nö, genauso. Also ein bisschen, ja, man muss ja auch Luft lassen. Also ich finde ja, immer weniger ist mehr, ja. Also man muss ja auch Luft lassen für Improvisation. Wenn man da jetzt irgendwie einen Fragenkatalog oder übertragen auf so eine Sendung einfach nur einen Programmpunkt nach dem anderen abfeuert und dazwischen ist nicht irgendwie Zeit für gute Improvisation, dann ist das für den Arsch. Also man muss das alles schon ein bisschen luftig stricken, um dann, damit das richtig gut und rund wird.
Ich glaube, für Improvisation lassen wir viel Luft in der Redaktionskonferenz.
Ja, aber so muss das ja auch sein. Also ich meine, wenn da dieser in einer Redaktionskonferenz, das geht ja auch nicht zu wie ne, bei einer Jahreshauptversammlung vom Wanderverein mit Tagesordnungspunkt 1 bis 35. Da muss ja auch ein bisschen rumgesponnen werden und da müssen ja auch Umwege gesucht werden. Ja. Und vieles muss ja, also bei unseren Redaktionskonferenzen war es natürlich ganz wichtig, dass schlimme Karlauer und geschmacklose Aktionen da vorgeschlagen wurden. Natürlich wissend, dass die niemals in die Sendung kommen, aber es war so ein Selbstreinigungsprozess. Ne? Also da wurden Sachen auch in sexueller Hinsicht irgendwie verbraten, die wirklich unter aller Kanone waren.
Aber die sind doch dann immer in die Sendung gekommen.
Ach Quatsch, nein, nur die Harmlosen. Nein. Also richtig harte Sachen, ja.
Okay.
Und das war aber auch ganz klar, das ist ein geschützter Raum, da dringt nichts nach außen und da darf man das und dann kommt einem das eben abends nicht über die Lippen, weil man hat es ja irgendwie schon in der Redaktionskonferenz gesagt.
Also wir müssen nicht fürchten, dass es irgendwann so eine Art Basement-Tapes gibt, die Harald-Schmidt-Show uncut aus der Redaktionskonferenz. Nee,
leider nicht, das wäre eigentlich eine geile Sache. Da könnte man einen Haufen Kohle verdienen mit so einer Hör-CD. Nee, gibt's nicht.
Was würden Sie sich wünschen, was in so einer Redaktionskonferenz noch passiert, außer dass wir Sie vorführen als ganz, ganz schlechten Erdkundekennern dieses deutschen Landes?
Ja, bitte, bitte, das habe ich anders in Erinnerung.
Ich sage nur Geister.
Da ist da, ja. Da will ich heute Abend echt nicht einschlafen können. Ja.
Kaiserstuhl.
Ich nehme mir direkt diesen Dirke-Atlas und dann wird geübt. Und nächstes Jahr um die gleiche Zeit, ja, machen wir das nicht nur 10 Minuten, sondern 1,5 Stunden und zwar weltweit. Ja. Und ich werde alles wissen. Ich bin so ein Streber. Nee, das war natürlich ganz furchtbar. Was war die Frage?
Vorschläge für die Sendung.
Ach, Vorschläge für die Sendung. Nee, ihr macht das prima. Nein. Vielleicht noch ein Zuschauer, den man irgendwie verarscht. Kann, der anruft und aber das ist irgendwie gut. Man will ja auch ein bisschen quatschen und jetzt nicht nur irgendwie, wie gesagt, 1000 vorbereitete Aktionen haben. Das macht ja schon gut.
Ja. Mhm. Kann man eigentlich auch nicht mehr viel.
Doch, nee, das war jetzt das Schlusswort.
Wir lassen es erstmal so ein bisschen einsinken.
Und vor allen Dingen, wenn man selber noch die Musik mitbringen kann, ist ja auch super.
Ja, das finde ich allerdings extrem wichtig. Ja. Also ich war dann doch auch bei so ein paar Hörfunkveranstaltungen, als ich Werbung gemacht habe für mein Punkrock-Buch Ruhe der Schlammkröte mit Guy Helminger zusammen. Und da haben wir also wirklich nur über Saufen, Ficken und Punkrock geredet. Ja. Und dann kam da irgendwie als Unterbrechersongs Jazzmusik.
Ne? Aber doch über Texte dann. Ja.
Das, aber da wurde die falsche Musik gespielt. Also ich finde das gut, wenn man dann eben sowas macht wie ihr mit der Redaktionskonferenz, dass dann auch der als Gast da irgendwie dabei ist oder zugeschaltet ist, dass der auch sagen kann, also das ist ungefähr meine Musik und da kann ich auch was zu erzählen.
Das ist immer toll. Ich meine, der Jürgen Kuttner, den Sie eben erwähnt haben, der hat ja schon recht, wenn er so, also ich meine ja, ob man jetzt über Ramones Texte sprechen will, naja. Aber ganz schlimm ist ja, wenn man so einen Song im Ohr hat und den dann mitsingt und man weiß dann aber nicht eigentlich, wie der Text geht. Genau. Kennen Sie das? Wenn man dann so, ich hatte das früher, wenn ich bei ABBA
der Punkrock-Oettinger, ja natürlich. Ja.
So, Money, 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 Watch Make Bunny und so Sachen.
Ja, ja, ja. Naja, halt lautmalerisch, ne? Ja. Also, das ist doch klar, ja. Geht heute noch nicht anders. Nee. Das ist, deswegen umschiffe ich dieses Thema immer elegant.
Mhm. Agathe Bauer ist auch schon rum, ne?
Snap.
Agathe Bauer.
Ach so, Agathe. Hey.
Gut.
Nicht schlecht. Yeah. Agathe Bauer. Sehr gut, merke ich mir.
Wir machen jetzt hier Rock, wir machen Punk, wir machen die Ramones.
Oh.
Sheena ist ein Punk-Rocker.
Ja, aber das schon noch schön Zeit bleibt als Rausschmeißer für Perfect Day. Ne?
Ja, und das steht sogar als nächstes noch drauf. Also das ist läuft alles ganz wunderbar.
Herrlich. Passt ja zur Geografie, ne? China is a punk rocker.
Jetzt wird's aber. Gut, das sind die genannten Karlauer, die haben wir dann nicht on air gebracht. Ja? Das ist der Unterschied. Hey,
ich weiß, der war hart jetzt. Der war ganz unter der Gürtellinie, ist klar.
Genau. Die wollen zurück zur Planwirtschaft, die Punkrocker Chinas. Ne?
Ja. Dann mal los.
Ja.